Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch zum Podcast begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt.
Auch von mir. Grüß Gott.
Vinzenz, heute am 26. April 2025 wird Papst Franziskus in Rom beerdigt. Papst Franziskus, der erste Papst aus Südamerika, der erste Jesuit auf dem Papststuhl und definitiv ein Papst, der etwas anders tickte. Aber wer war dieser Mann eigentlich?
Genau das wollen wir heute am Tag seines Begräbnisses herausfinden und uns im Leben von Jorge Mario Bergoglio, Papst Franziskus, auf die Suche nach Gott begeben.
Möglicherweise finden wir Gott da hinten.
Ein Wunder!
Gott, der Vater der Barmherzigkeit.
Glauben Sie an Gott?
Seine Stimme, Gottes Stimme.
Gott erhört alle Gebete.
Also gut, ich bin der Messias.
Ein Wunder. Danken wir Gott.
Jorge Mario Bergoglio, so heißt Papst Franziskus bürgerlich, wird 1936 in Buenos Aires geboren. Sein Vater ein italienischer Einwanderer, seine Mutter aus Argentinien. Er selbst hat, bevor er Priester wurde, als Chemietechniker, Hausmeister und Türsteher gearbeitet. Dann kommt eine schwere Lungenkrankheit. Ein Teil seiner Lunge muss entfernt werden. Wie er später sagte, war das genau die Zeit eines inneren Wandels. Denn nach der Operation entschied er sich, in den Jesuitenorden einzutreten. Das war 1958. Aber wie kam es dazu? Wie fand Jorge Mario Bergoglio zu Gott?
Jeder Mensch beginnt seine Gottesbeziehung sehr ähnlich, und zwar mit der Taufe. Papst Franziskus hat immer wieder die Taufe in den Mittelpunkt gestellt. Er hat die Menschen immer dazu ermuntert, feiert eure Taufe. Feiert eure Taufe wie euren Geburtstag. Vielleicht ist heute der Moment, einmal nachzuschauen, wann bin ich eigentlich getauft worden? Arno, weißt du, wann du getauft wurdest?
10. April 1994. Es war der Geburtstag meiner Mutter.
Da sind wir gar nicht so weit auseinander wie beim Geburtstag. Bei mir ist es der 13. März 1994, am ersten Hochzeitstag meiner Eltern. Wann Papst Franziskus getauft wurde, das habe ich tatsächlich nicht herausgefunden. Er hat immer wieder von der Taufe eben gesprochen. Ich habe auch jetzt ein paar Predigten gelesen und ein paar Artikel durchgelesen. Ich finde seinen Tauftag nicht, aber er wird wahrscheinlich ein paar Tage nach seiner Geburt sein. Die eine KI hat gesagt, der 25. Dezember ist es. Die andere KI hat gesagt, dieser Tag stimmt nicht. Also wir wissen es nicht ganz genau, aber wir wissen, dass der Papst ganz sicher getauft wurde. Einen Tag aber, den der Papst mit Datum festmachen kann, ist der 21. September 1953. Er ist unterwegs zu einem Studentenfest und geht an seiner Heimatpfarre vorbei und irgendwie geht er hinein, er kann nicht mehr genau erklären, warum, und sieht einen Priester, den er nicht kennt, und irgendwie verspürt er den Wunsch, jetzt beichten zu gehen. Und er erzählt dann nach dieser Beichte, er hat sich gefühlt, als wäre er zu jemandem gekommen, der schon sehr lange auf ihn gewartet hat, und dass er überzeugt war, nach dieser Beichte war er nicht mehr derselbe, und diesen Tag macht er eben fest, das ist der Tag, an dem er für sich entschieden hat, er muss Priester werden.
Wie ging es dann weiter?
Der Papst war bei diesem Erlebnis ungefähr 17 Jahre alt und ist dann mit 21 ins Priesterseminar eingetreten.
Wenn du sagst, ins Priesterseminar eingetreten, ich dachte, er war Jesuit.
Genau, er hat sich dann noch umentschieden, also er hat das Priesterseminar wieder verlassen und ist in den Orden der Jesuiten eingetreten. Das war am 11. März 1958, also in jenem Orden, den der heilige Ignatius von Loyola auch gegründet hat, der so eine besonders missionarische Ausprägung hat. Das war ihm immer ganz wichtig.
Er hatte dann bei den Jesuiten eine recht steile Karriere hingelegt. 1973 hat er das ewige Gelübde abgelegt. Im selben Jahr wurde er Provinzial der Jesuiten in Argentinien. Später war er als Novizenmeister und Theologiedozent tätig.
Bis sich dann 1992 sein Leben noch einmal ändert. Papst Johannes Paul II. Nimmt ihn so ein bisschen aus dem Jesuitenorden heraus und macht ihn zum Weihbischof von Buenos Aires. Er wird dann später auch 97 Coadjutor Erzbischof, seine Übergangserzbischof, und dann am Beginn des Jahres 1998 wurde er dann wirklich Erzbischof von Buenos Aires.
Und dann wurde er relativ schnell ja auch schon Kardinal.
Er ist dann relativ schnell Kardinal geworden. 3 Jahre nach der Ernennung zum Erzbischof von Buenos Aires hat ihn Johannes Paul II. Zum Kardinal kreiert, also zum Kardinal ernannt. Er hat sein Leben aber deswegen nicht groß geändert. Er hat weiterhin in seiner kleinen Wohnung gewohnt, er ist weiterhin mit der U-Bahn gefahren, hat weiterhin für sich selbst auch das Abendessen gekocht.
2013 kam es dann zu einer doch recht großen Überraschung. Papst Benedikt XVI. Tritt zurück. Das selbst war ja schon historisch.
Ja, ich kann mich da noch erinnern. Ich war damals noch in Graz, bin bei meinem Schreibtisch gesessen, habe irgendwas gearbeitet, es war der Rosenmontag. Und dann kommt auf einmal die Meldung, Papst Benedikt XVI. Ist zurückgetreten. Das haben viele wahrscheinlich, so wie ich ja auch einmal, zuerst nur für einen Faschingsscherz gehalten. Aber dann haben das immer mehr auch seriöse Medien gebracht und dann hat sich das tatsächlich als wahr herausgestellt. Etwas, womit niemand gerechnet hat.
Womit auch nur die wenigsten gerechnet haben, war die Wahl von Jorge Bergoglio zum Papst.
Und womit noch weniger gerechnet haben, war sein Name, den er sich gegeben hat.
Papst Franziskus. Warum das?
Erstens, weil es noch keinen Franziskus als Papst gegeben hat. Da war schon die erste Diskussion, heißt er Franziskus oder Franziskus der Erste? Er heißt Franziskus, er heißt erst Franziskus der Erste, wenn es einen Franziskus den Zweiten gibt. Aber es gibt eine Geschichte, die entweder gut erfunden ist oder wirklich stimmt. In dem Moment, in dem er zum Papst gewählt wurde, hat einer seiner Sitznachbarn im Konklave zu ihm gesagt, vergiss aber die Armen nicht. Als Kardinal, als Erzbischof waren ihm die Armen seines Landes, seiner Diözese immer ein großes Anliegen. Und das wollte er jetzt wohl für die ganze Welt sein, jemand, der sich für die Armen einsetzt. Und so hat er sich nach Franz von Assisi benannt, eben jenem Heiligen, der sich schon im Mittelalter für die Armen eingesetzt hat.
Eine weitere Überraschung gab es dann direkt nach dem Konklave, nach seiner Wahl. Er war relativ bescheiden, nicht nur in der Wahl seiner Schuhe.
Richtig, er hat sich nämlich weder für die roten Schuhe entschieden, noch hat er die päpstlichen Prunkgewänder angezogen.
Sondern hat auch seine ersten Worte vom Balkon des Vatikans an die Gläubigen sehr unprätentiös gewählt.
Fratelli e sorelle, buona sera. Brüder und Schwestern, guten Abend. Das waren die ersten Worte, die der neue Bischof von Rom, der neue Papst, an die Gläubigen am Petersplatz und an die ganze Welt gerichtet hat.
Nach seinen ersten Worten dann eine etwas ungewöhnliche Bitte von ihm.
Er hat das Volk gebeten, für den Papst, für sich zu beten. Normalerweise spendet der Papst nach seiner Wahl den Segen Urbi et Orbi. Hat auch getan, aber zuerst hat er sich verneigt, tief verneigt. Es trat Stille ein am Petersplatz und die anwesenden Gläubigen, das Volk und auch wahrscheinlich die Leute vom Fernseher waren zuerst überrascht und dann haben sie vielleicht doch ein kurzes Gebet für diesen neuen Papst zum Himmel gesandt. Danach hat er dann den Segen Urbi et Orbi gespendet.
Seine bodenständige Art hatte er dann auch trotz des Amtes, das er innehatte, weiterverfolgt. Unter anderem auch bei der Wahl seines Wohnortes.
Franziskus entschied sich nach seiner Wahl, in der Domus Sancte Marte zu wohnen. Das ist, wenn man den Petersdom anschaut, auf der linken Seite das Gästehaus des Vatikans. Er hat dort eine bisschen größere Wohnung bezogen. Es war ihm wichtig, den Kontakt zu den Menschen nicht zu verlieren. Er hat dann vor allem am Beginn seiner Amtszeit auch ganz normal in der Mensa gegessen, mit den Arbeitern im Vatikan, mit seinen Mitarbeitern.
Ihm war es also trotz seines riesigen Verantwortungsbereiches wichtig, weiterhin nahbar und menschlich zu sein. Wodurch hat sich das während seines Pontifikats noch gezeigt?
Er hat immer die Armen, die Ausgegrenzten, die Benachteiligten in den Mittelpunkt gestellt. Schon den ersten Gründonnerstag, wenige Wochen nach seiner Wahl, hat er nicht im Petersdom gefeiert, sondern in einem Gefängnis bei den Gefangenen oder im Laufe seines Pontifikats war er dann am Gründonnerstag immer wieder woanders, mal im Zentrum für Behinderte, mal in einem Haus für drogenabhängige Menschen. Es war ihm immer wichtig, die Menschen vom Rande der Gesellschaft in den Mittelpunkt zu stellen.
Ihm wurde auch nachgesagt, dass er den Mut hatte, Dinge anders zu machen, Was waren denn solche Dinge, die er anders machte?
Er hat unglaublich viele Synoden einberufen. Er hat sich immer wieder mit Menschen beraten. Er hat einen Kardinalsrat eingeführt. Er hat viele Kardinäle von allen möglichen Ländern der Erde eingebunden in die Leitung der Kirche. Das ist sicher etwas ganz was anderes. Da hat er mit vielen Traditionen auch gebrochen. Er hat sich für geschieden Wiederverheiratete eingesetzt. Er hat sich für queere Menschen eingesetzt. Er hat sich für Flüchtlinge eingesetzt. Er hat immer wieder versucht, den Menschen ganz nahe zu sein.
Während seiner Zeit als Papst war er auch mit ganz neuen Herausforderungen, ganz neuen Themen konfrontiert, die man so in der Neuzeit gar nicht wirklich kannte. Krieg in Europa, der Klimawandel oder auch die Corona-Pandemie. Wie ist er mit solchen Herausforderungen umgegangen?
Beim Krieg in Europa, als du das gesagt hast, ist mir sofort eingefallen, wenige Tage bevor Russland die Ukraine angegriffen hat, ist der Papst zu Fuß vom Vatikan in die russische Botschaft gegangen und hat dem russischen Botschafter klipp und klar deutlich gemacht, dass er gegen diesen Krieg ist und dass er Putin gefälligst sagen soll, er soll diesen Krieg nicht führen. Ist ihm leider nicht gelungen, aber das muss man sich einmal vorstellen. Eigentlich geht der Botschafter zum Chef eines Landes, in dem er akkreditiert ist. Der Papst hat den Spieß umgedreht. Er ist in die Botschaft gegangen zum Botschafter. Das muss man sich einmal im diplomatischen Gefüge auch vorstellen. Also das ist sicherlich etwas sehr Einzigartiges gewesen. Er war einer, der ständig um Frieden gebetet hat, der Frieden eingemahnt hat. Er war einer, der das Wort der Dritte Weltkrieg in den Mund genommen hat und davor gewarnt hat. Er hat in der Ukraine um Frieden gebetet. Er hat in Palästina, in Israel, im Libanon, in Myanmar immer wieder auch um Frieden gebetet und diesen Frieden auch eingemahnt. Bei der Corona-Pandemie ein besonders einprägsames Bild und berührendes Bild gab der Papst am 27. März 2020 ab. Die ganze Welt ist gefesselt in der Corona-Pandemie. In Rom schüttet es. Der Petersplatz ist erleuchtet durch Fackeln und ein bisschen Blaulicht war zu sehen. Der Papst geht ganz allein die Stufen des Petersplatzes hinauf, um dort zu beten, die Welt zu ermutigen in dieser furchtbaren Zeit und dann den Segen zu spenden. Also wirklich den Menschen zu sagen, auch wenn es jetzt schlimm ist, Gott ist an eurer Seite, Gott ist bei euch und unterstützt euch.
Ein Gegenstück zu diesem Bild des Heiligen Vaters alleine auf dem Petersplatz hast du ja erst vor kurzem erlebt.
Ganz genau, ich war Anfang März in Rom und da war der Papst eben wegen seiner Lungenentzündung im Krankenhaus und da haben sich jeden Abend 5.000, 6.000 Gläubige am Petersplatz versammelt, manchmal werden es auch mehr gewesen sein, um für den Papst auch zu beten. Also man konnte quasi da wieder sich revanchieren für dieses Gebet, das der Papst in der Corona-Pandemie alleine gemacht hat, haben wir ihm ein Stück weit da auch zurückgeben können.
Er hat ja auch mehrere Enzykliken während seines Pontifikats veröffentlicht. Eine dazu ganz besonders interessant, es geht das erste Mal um den Klimawandel.
Genau, und diese Enzyklika wird seinem Namenspatron, dem heiligen Franz von Assisi, gerecht. Er nennt sie Laudato si, o mi Signore. Das ist dieser Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi. Gelobt seist du Herr für unsere Schöpfung. Der heilige Franz von Assisi besingt da die Sonne, den Mond, das Wasser, die Luft und lobt Gott durch seine Schöpfung. Und Papst Franziskus schreibt diese Enzyklika. Eine Enzyklika ist so eine Denkschrift, das ist so etwas quasi auch ein bisschen als Auftrag für uns über die Sorge für das gemeinsame Haus. Er spricht da auch Orthodoxe an, er sagt, okay, wir müssen das interreligiös anschauen, das ist nichts, was nur uns Christen betrifft. Wir müssen alle gemeinsam diese Erde, unser Haus auch schützen.
Am Ostermontag hat uns sein irdisches Ich verlassen. Heute findet sein Begräbnis statt. Was erwartet uns denn da?
Wir haben in den letzten Tagen unglaubliche Bilder aus Rom gesehen. Über 250.000 Menschen haben sich vom Papst verabschiedet. Der Petersdom musste viel, viel länger offen gelassen werden, als eigentlich geplant war. Man hat ihn in diesen Tagen, glaube ich, nur mal ein, zwei Stunden zugesperrt, um den gröbsten Dreck wegzuputzen. Also die Menschenmassen haben sich wirklich geschoben Richtung Petersdom, im Petersdom zum Sarg von Papst Franziskus, um dort von ihm Abschied zu nehmen. Heute, am Tag seines Begräbnisses, möchte ich nicht in der Haut von irgendeinem Sicherheitsbeamten in Italien stecken, weil heute ist quasi die ganze Welt am Petersplatz vertreten.
Ich habe im Vorfeld jetzt etwas recherchiert. 8000 Sicherheitskräfte, Spezialeinheiten, Scharfschützen, Bombenentschärfungsteams, Drohnenabwehr, Luftraumüberwachung, Flugverbotszonen. Dazu kommen noch die ganzen Sicherheitsteams der Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Und du hast es schon erwähnt, eigentlich ist die ganze Welt heute im Vatikan. Die ganze Welt schaut auf den Vatikan. Es ist eigentlich leichter zu fragen, wer denn nicht am Begräbnis teilnimmt.
Spontan fallen mir zwei ein, die nicht kommen. Das ist Putin und das ist der König von England, der, glaube ich, aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen kann.
Richtig, dieser wird von Prinz William vertreten. Das Begräbnis selbst folgt ja einem sehr alten Ritual. Begonnen hat es eigentlich schon gestern.
Gestern ist dann wahrscheinlich zum Leidwesen vieler, die noch angestanden sind, der Petersdom am frühen Abend schon zugesperrt worden, weil es dann den Ritus der Sargschließung gibt. In einer kleinen Feier ist dann gestern der Sarg des Papstes verschlossen worden. Wir erinnern uns, er ist ja eigentlich offen aufgebahrt gewesen. Das heißt, es gab keinen Sargdeckel, die Menschen konnten ihn anschauen. Und dann eben in dieser kleinen Feier, es waren nur der Camerlengo, 7 Kardinäle und ein paar enge Mitarbeiter des Papstes dabei. Sie haben den Sarg verschlossen. Man hat ihm ein Seidentuch über den Kopf gelegt. Dann ist die erste Platte hineingekommen. Das ist die Zinnplatte. Die ist dann auch versiegelt worden. Und dann ist noch die Holzplatte oben draufgeschraubt worden, sodass der Sarg jetzt wirklich auch verschlossen ist. Geleitet wurde diese Feier gestern Abend vom Camerlengo, Kardinal Kevin Farrell.
Apropos Camerlengo, eine Frage, die ich bekommen habe nach unserer letzten Folge. Wie wird man denn eigentlich Camerlengo?
Es ist eigentlich ganz einfach. Man wird vom Papst in dieses Amt berufen. Interessant ist, dass es eben eines der wenigen Ämter ist, die nach dem Tod eines Papstes nicht erlöschen, weil die meisten Ämter im Vatikan sind jetzt erloschen. Zum Beispiel der Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin hat momentan de facto keinen Job, weil sein Amt, das des zweiten Mannes im Vatikan, mit dem Tod des Papstes erloschen ist.
Heute um 10 Uhr startet die Trauerfeier auf dem Petersplatz. Geleitet wird das Ganze ja vom Dekan des Kardinalskollegiums. Aber wie läuft das heute im Detail ab?
Zuerst wird heute der Sarg des Papstes auf den Petersplatz getragen. Dort findet dann die eigentliche Totenmesse statt. Wie du schon gesagt hast, feiert sie der Dekan des Kardinalskollegiums, Kardinal Giovanni Battista Re. Die Messe beginnt dann ganz normal mit den Gebeten, mit den Lesungen aus der Heiligen Schrift und der Kardinaldekan hält dann wohl auch eine Predigt. Es folgen die Fürbitten und eine sehr lange Allerheiligenlitanei, in der eben auch alle Päpste vorkommen. Es wird dann ganz normal die Heilige Messe gefeiert, wie wir das als Katholiken immer tun. Und am Ende bitten wir dann Gott, den verstorbenen Papst auch aufzunehmen in den Himmel.
Und dann ist dieses Mal ja alles anders.
Papst Franziskus bricht auch hier noch einmal mit einer schon sehr langen Tradition. Er wird nämlich nicht im Petersdom bestattet, sondern in seiner römischen Lieblingskirche Santa Maria Maggiore. Nach den Feierlichkeiten am Petersplatz wird er den Vatikan verlassen über das südliche Perugino-Tor. Das ist bei der Casa Santa Marta, dort wo er auch gewohnt hat. Dort wird sein Sarg dann in einem Auto transportiert. 6 Kilometer ist ungefähr der Weg. Er kommt dann dort an in Santa Maria Maggiore und wird dann dort in Empfang genommen von Menschen, mit denen Papst Franziskus sich immer gerne umgeben hat. Und zwar mit Armen, mit Gefangenen. Ich habe gelesen, dass sogar 5 Gefangene das Gefängnis verlassen dürfen. Er wird dort wahrscheinlich von Transgender-Personen begrüßt werden. Also die Menschen, die er immer in den Mittelpunkt gestellt hat, die nehmen ihn dort in Empfang.
Das ist ja dann quasi auch das Ende der Feierlichkeiten zu seinem Begräbnis.
Nicht ganz, weil er muss ja dann noch beerdigt werden. Das ist dann wieder in einem sehr kleinen Rahmen. Da wird dann der Camerlengo der Feier wieder vorstellen. Der Papst wird in einem einfachen Grab, so wie er sich das gewünscht hat, in der Seitenkapelle der Basilika auch beigesetzt. Es folgt noch ein kurzes Gebet und dann wird der Sarg dort in die Erde auch hineingelassen. Er hat dann dort einen Grabstein, da steht nur Franziskus drauf. Der ist aus der Heimat seiner Familie.
Und das Grab wird dann wahrscheinlich auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein, oder?
Ja, aller Voraussicht nach ab Sonntag wird es soweit sein, dass man als Gläubiger auch dieses Grab besuchen kann, dass man dort für den Papst beten kann. Die Kardinäle, soweit ich gelesen habe, machen da schon den Anfang. Sie werden am Sonntag am Nachmittag gemeinsam das Grab von Papst Franziskus besuchen und dort auch die Vesper, das Abendgebet der Kirche, beten.
Für die Kardinäle geht es dann aber erst richtig los. Nach der neuntägigen Trauerzeit der Noveniale startet bald nämlich auch das Konklave, in dem ein Nachfolger für Papst Franziskus sowie der 267. Nachfolger des heiligen Petrus gesucht wird. Mehr dazu in unserer nächsten Folge. In diesem Sinne, grüß Gott!